Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu Teil 2 unserer Visionen für eine neue Arbeitswelt. Schön, dass ihr nochmal dabei seid. Wir möchten euch heute ein bisschen konkreter mitnehmen in unsere Vorstellungen und Visionen davon, wie es aussehen kann, damit die Arbeitswelt kreativer, leichter und vielleicht auch menschlicher und mehr im Miteinander aussehen kann und wirken kann. Und ich würde gerne den Christian bitten anzufangen, weil ich so gerne meinen Assoziationen lausche, wenn er spricht. Und für mich macht das auch tatsächlich so diese Spontanität aus. Mhm. Ja, magst du anfangen?
Ja. Mhm. Vielleicht nochmal ganz übergeordnet zu Anfang. Meine Erfahrung der Arbeit mit Gruppen, das habe ich schon mehrfach angesprochen, dass da sehr viel passiert ist mit den Menschen, dass die quasi gemerkt haben, dass sie über Konflikte zu ihren eigenen Anteilen kommen können, Selbsterkenntnisse gewinnen können über sich, über ihre Entwicklung, über das, was sie sind oder das, was sie vielleicht auch glaubten zu sein, aber eigentlich nur ein Schatten der Vergangenheit war. Und auch ganz viel Verständnis für andere Menschen entwickeln konnten, wenn sie dabei waren in der Gruppe, wie die ihre Anteile irgendwann erkannt haben. Ja? Und das schafft die grundlegend neue Perspektive im Blick auf unsere Mitmenschen. Das hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Eine andere Sache, die ich auch schon mal erwähnt habe, war, dass diese Menschen sich auf einer sehr tiefen Ebene begegnet sind, auf einer sehr wahrhaftigen. Also man könnte sagen, das ist jetzt vielleicht nicht das primäre Ziel gleich am Anfang im Unternehmen, ne? Aber dadurch, dass die so intime, unbewusste Hintergründe von anderen Menschen lernen durften zu verstehen, auch wie sie psychodynamisch sich entwickelt haben, also was das mit unserer Entwicklung, unserer Kindheit, unseren frühen Beziehungserfahrungen zu tun hat, da lösen sich alle Bewertungsschemata auf. Ne? Da ist nicht mehr, der ist doof oder so, das ist schwer für den, ja, jetzt verstehe ich. Das erinnert den an einen alten Schmerz, den er nicht aushält, deswegen muss er so. Ne?
Und das deswegen fand ich total, muss ich es nicht persönlich nehmen. Ne? Das finde ich immer so wichtig, dass wenn wir merken...
Ja genau, das ist die Erkenntnis, die uns hilft, es dann auch beim Gegenüber zu lassen. Ne? Ja. Und der zweite Punkt, auf den ich hinaus will, der ist eben diese Verbindung, die dadurch entsteht, dieses tiefe Gefühl der Verbundenheit und neues Miteinander. Ich durfte es wiederholt erleben, dass solche Gruppen über Jahre, also soweit ich es verfolgen konnte, da ich einzelnen Personen nochmal begegnet bin, immer noch in Kontakt blieb und eine ganz innige Verbindung hatte. Und es ist immer wieder so, dass wenn in solchen Gruppen sich Wahrheiten offenbaren, also Selbsterkenntnisse reinkommen, das berührt alle anderen auch, ne? Und das verbindet. Und das sind, glaube ich, Ergebnisse eines solchen Prozesses, eines Prozesses der Bewusstwerdung, die in vielerlei Hinsicht die Unternehmenswelt revolutionieren und verbessern könnten.
Und interessanterweise, was mir auch dazu kommt, ist, dass es soll ja nicht, also die Intention sein, dass zum Beispiel Mitarbeiter nicht kündigen, weil sie gebunden sind oder nicht krank werden, weil sie emotional gebunden sind, aber es ist trotzdem das Resultat. Aber es wäre, also wenn das, was wir machen, jetzt manipulativ eingesetzt würde, so, wir machen jetzt Bewusstwerdung, damit uns die Mitarbeiter nicht mehr davonlaufen, damit die nicht mehr krank werden, das wäre richtig scheiße. Also, ja, ne, weil dadurch ist diesem Prozess schon die Kraft genommen. Ja, dann würden... Ja.
Das ist schon ein ungeklärter Impuls, der sich davon etwas erhofft. Es ist schon wieder die Manipulation.
Genau, und da ist schon wieder Druck drin. Ne?
Ja, und das wird ankommen und das wird blockieren.
Genau, dann werden die Mitarbeiter nicht auf dieses Konzept eingehen, dann werden die nicht sich wirklich ihrer Bewusstwerdung stellen und ihren inneren Prozessen, wenn die merken, dass die Oberen das gerne hätten, damit sie produktivere Mitarbeiter sind und so weiter.
Das wäre das Alte.
Genau, das wäre das Alte. Sondern es geht wirklich darum, wenn eine Firma kommt und sagt, nee, wir sind jetzt, wir haben wirklich den Papp auf von diesem Alten Und wir möchten jetzt wirklich unsere Mitarbeiter fördern, dass die sich selber ihrer selbst bewusst werden, dass die ihre Dinge, ihre Herausforderungen bestmöglich nehmen können, ja, im Sinne der Bewusstwerdung, im Sinne des Menschseins im Grunde, ja, dann kann daraus ganz, ganz viel entstehen. Und das wird viele positive Resultate haben, aber die sollen nicht der Antrieb sein, das zu machen. Und das ist gar nicht so einfach, glaube ich. Also ich glaube, es ist für viele Menschen sehr schwer, nicht das Resultat vor Augen zu haben.
Naja, aber das könnte ja quasi das erste Thema sein. Ich habe so einen hohen Druck, meine Mitarbeiter dazu zu bringen. Ja. Ne? Dann ist das eben erstmal das Thema. Wo kommt der Druck her? Mhm. Ne? Und dann kommt wahrscheinlich erstmal der Kopf, ja, die Zahlen und hier Geldgeber und was weiß ich. Naja, also die wirtschaftliche Realität sozusagen. Ne? Und das ist ja eine Sache, der kann man dann mal nachgehen. Ja? Möchte ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Mhm. Ne? Aber es gibt nichts, was erstmal schlecht oder falsch oder nicht richtig ist. Aber es wäre nicht gut, wenn es unbewusst ausagiert wird.
Genau.
Aber es wäre richtig gut, wenn man ehrlich mit sich selber ist und das mal ausspricht. Mhm. Und damit ist quasi ja der Bann schon gebrochen. Mhm. Ja? Damit lässt sich ja quasi gar nicht mehr so im manipulativen Sinne ausagieren. Ne? Und dann kann man gucken, warum erlebt man sich in der Situation so. Und da wird es ja gute Gründe geben.
Ja.
Und wahrscheinlich werden viele jetzt sagen, ja, das weiß ich doch schon. Ja, bin mir sicher, dass der Kopf das schon gut konstruiert hat und ich Symptom gerechtfertigt hat. Also so, dass man mit sich und dieser Haltung im Frieden ist, bedeutet ich Symptom. Ne? Aber dass das nicht immer die ganze Wahrheit ist oder vielleicht mit der Wahrheit gar nicht viel zu tun hat.
Ja.
Ja, vielleicht sind wir da schon an dem Punkt, wo wir so ein bisschen konkreter werden können. Ne? Mhm. Also das wäre ja schon der Einstieg.
Mhm. Ja? Also wir stellen uns ein Unternehmen vor und der Vorstand oder Geschäftsführung sagt, wir würden gerne Bewusstwerdung in diese Firma bringen.
Ja, genau. Mhm. Ja? Also dann würden wir uns erstmal zusammensetzen und uns erstmal kennenlernen und erstmal versuchen, ein Stück Bewusstheit in die Motivation zu bringen.
Mhm. Ja? Warum mache ich das hier? Warum möchte ich Bewusstwerdung in eine Firma bringen?
Ja, genau. Ne? Und es kann auch sein, dass die Menschen auch direkt schon aktuelle Probleme haben, ja, Konflikte, wie auch immer, organisatorische Herausforderungen, wo man dann direkt in medias res gehen könnte und das würden wir am ehesten so machen. Also es ist immer hochindividuell, aber häufig ist es so, dass wir erstmal eine systemische Betrachtung machen. Also was läuft da? Wie ist da? Wie sind die einzelnen Player da miteinander verstrickt und verbunden? Und die Interaktionen angucken würden zwischen diesen einzelnen Teilnehmern und über diese Interaktionen erstmal gucken würde, was ist denn da der Anteil von jedem? So, dass jeder die Chance hat, seine eigenen Anteile in dieser Dynamik, systemischen Dynamik im Unternehmen, erstmal zu erkennen.
Mhm.
Und da ist oft schon viel gewonnen. Dann sind auf jeden Fall die Anteile schon mal dahin verlagert, wo sie hingehören und wo sie eine Lösung finden können, im Neuen, im Sinne der Bewusstwerdung. Dann kommt der nächste Schritt, da wird es dann ein bisschen schwieriger. Man kann den Menschen nämlich nicht vorschreiben, so, das ist dein Anteil, da musst du dich jetzt drum kümmern, den hast du jetzt zu klären. Das funktioniert ja leider nicht. Ja? Kann sein, dass einer das mit sich machen lässt, aber dann ist es ja auch nicht, dann ist er ja nicht in sich motiviert. Und dann greifen automatisch in uns alle Widerstände und Abwehrmechanismen. Dann können wir so tun, als ob.
Mhm.
Ja, dann machen die vielleicht auch ein ganz emotionales Gespräch mit einem von uns. Ne? Und dann merkt man aber danach, ja, kommt nichts an.
Mhm. Oder es geht schon vorher los. Ich hatte mal eine Situation mit einem internationalen Unternehmen. Da wurde einer Frau angeraten, ein Coaching mit mir zu machen, weil eigentlich die anderen mit ihr im Konflikt waren. Und das war total verrückt. Da ist nicht mal der Zoom-Call zustande gekommen wegen irgendeiner Kleinigkeit. Ja, also da war der Widerstand schon so hoch, die ist gar nicht erst erschienen. Ja, also da,
ne? So. Ja. Aber das ist gar kein Problem aus meiner Sicht. Also es reicht theoretisch, wenn einer erstmal bereit ist, sich seinen Anteil zu stellen.
Mhm.
Ja, ist natürlich schön, wenn es gleich mehrere sind. Ne? Aber wenn einer anfängt, da mal so zu gucken, was läuft da systemisch, wie bin ich in den Interaktionen verstrickt, was sind da meine Anteile, dann wird, also kriegt der schon eine Chance, sich systemisch anders aufzustellen. Und darauf wird immer das System auch reagieren. Ja? Und meine Erfahrung ist, das habe ich auch auf den Gruppen erlebt, dass das ein paar erstmal ganz doof fanden und da schlecht geredet haben. Ja, und im Idealfall die anderen aber auch ins Arbeiten gekommen sind. Und irgendwann wurden die ganz neugierig. Auf einmal haben die gemerkt, was da rauskommt und was das mit denen macht. Ne? Und auf einmal haben die auch gemerkt, dass so das, was die vorher mit denen, die vorangekommen sind, gemacht haben, dass das nicht mehr geht, weil die das nicht mehr mit sich machen lassen. Ja? Und dann wurden die ganz neugierig und dann wurden die auf einmal auch offen und motiviert dafür, boah, jetzt, glaube ich, möchte ich auch mal das ausprobieren und mal mich ein bisschen trauen zu zeigen. Das ist ja eine Riesenhürde, ja, für uns alle. Mhm. Es geht ja ums Eingemachte, ja, um das, was wir uns selber vielleicht noch gar nicht eingestehen.
Und was wir unbewusst immer versuchen zu verstecken, damit es niemand sieht.
Ja, ja, was wir vor uns selbst sogar verstecken.
Genau.
Ne?
Ja. Das ist oft auch ganz schambesetzt. Ne? Und Scham ist tatsächlich eine Emotion, die wir Menschen alle nicht gut aushalten. Also das ist die Emotion, die wir am meisten versuchen zu vermeiden. Und ganz oft ist die Scham tatsächlich total unberechtigt, weil die aus einer Situation in der Kindheit entstanden ist, wo einfach die Eltern nicht gut drauf reagiert haben. Ne?
Und dann ist genau. Also man könnte sogar sagen, dass in der Regel, wenn uns was schämt, ist es so, dass wir mit diesem Thema in der frühen Kindheit beschämt wurden.
Mhm. Ja.
Ja, also, und wenn man Kinder beschämt, ist das in der Regel nichts Geklärtes. Das heißt, es hat eigentlich was mit den Eltern zu tun, die vielleicht in diesem Thema auch schon beschämt wurden und das dann so durch die Ahnenreihe weitergeben. Mhm. Ne?
Und Scham ist ja eigentlich, also nur noch mal kurz, um die Angst so ein bisschen vor der Scham zu nehmen, die Scham hat eigentlich eine richtig sinnvolle Funktion, nämlich, dass wir aus uns heraus eine Motivation entwickeln, bestimmte Dinge nicht zu machen oder bestimmte Dinge, die uns eigentlich nicht dienen oder die uns unserem gesellschaftlichen Leben entgegenstehen. Ja? Also Scham hilft uns auch dabei, ein Mitglied der Gesellschaft zu werden. Ja? Eins, was die Regeln verstanden hat, ja? Die grundsätzlichen, und was zum Beispiel auch, also als Beispiel, wenn ein Kind irgendwann merkt, also viele Kinder zum Beispiel, die lügen ja, um sich aus der Situation rauszureden, wenn sie irgendwas angestellt haben. Konsequenzen zu vermeiden oder um etwas zu kriegen, was sie gerne hätten. Ja, und wenn sie dann aber irgendwann merken, das fliegt auf und das ist mir ganz unangenehm, ja, dann merken sie, also dann denken sie nochmal über das Konzept der Lüge auch nach, ja, im besten Fall. Und merken so, okay, das bringt mich vielleicht tatsächlich nicht weiter und es ist auch gar nicht so schön, das Gefühl, was passiert, wenn ich dann damit erwischt werde. Ja, das heißt, es führt auch dazu, dass die Menschen authentischer und ehrlicher miteinander umgehen.
Ja. Ja, Scham ist kompliziert, ne? Also man könnte sagen, es gibt eine geklärte Scham, also im Sinne von, ich spüre, das ist nicht in der gesunden, natürlichen Ordnung. Ja. Aber die meisten Schamthemen, die wir in der Gesellschaft haben, sind konditioniert.
Ja.
Also die entspringen einem Bewertungsschemata, was wir in uns tragen. Das macht man aber nicht. Mhm. Ne? Warum? Die Frage wird oft gar nicht gestellt.
Ja. Warum also eigentlich? Viele Kinder stellen die dann und dann kommen die Erwachsenen auch ins Strauchen. Warum macht man das eigentlich?
Ja. Genau. Und das ist also eins der mächtigsten Gefühle, denke ich auch, was oft massiv abgewehrt werden muss. Mhm. Also bis hin zu, das hat mit mir gar nichts zu tun. Und das kann man natürlich machen, aber dann geht es halt nicht weiter. Mhm. Ne? Und dann bleiben halt die Themen, die da hinten dranhängen. Und das ist ja nicht nur die Scham. Also ich nenne es immer gern, da hängt ja auch ein emotionaler Schmerzkörper dran. Also da ist ja eine schwierige, frühe Beziehungserfahrung, die Gefühle ausgelöst hat, die das Kind überfordert haben und die es nicht verarbeiten konnte und die es eben nur unterdrücken, verdrängen, leugnen, ignorieren konnte.
Ja. Ne?
Und mit allen daraus folgenden Problemen.
Genau, als Beispiel, einfach, dass das ein bisschen konkreter
wird.
Ja, sehr schön. Ist, also wir haben ja dieses Lieblingsbeispiel, wenn jemand als Kind gespiegelt bekommt, du bist nicht gut genug. Ja? In dem Moment ist es für das Kind ein unaushaltbares Gefühl, ja, an dem auch ganz viele Ängste sind. Und dann schämt es sich auch dafür, nicht gut genug zu sein. Allerdings, dass dieses Gefühl überhaupt entstanden ist, ja, entsteht häufig aus entweder Missverständnissen oder Sachen, die das Kind fehlinterpretiert oder wo sich Erwachsene dem Kind gegenüber einfach auch nicht adäquat verhalten. Ja? Das heißt, es ist ein Gefühl, was A nicht stimmt und B als sehr beschämend erlebt wird und das muss dann folglich abgewehrt werden. Und das, was diesem Gefühl am meisten entgegensteht, dem sich nochmal zuzuwenden, ist tatsächlich aus meiner Sicht die Scham.
Ja, ja. Und vielleicht die andere Seite der Medaille ist ja auch noch, also das, was war, mhm. die andere ist eben das, was nicht war. Mhm. Eigentlich wünscht sich ja das Kind, gesehen, geliebt und angenommen zu sein für das, was es ist und nicht bewertet zu werden. Also da steckt dann auch oft noch so ein tiefer Schmerz drin, also in Form einer Traurigkeit. Ja. Das ist, deswegen nenne ich das Schmerzkörper, der hat so viele Schichten, mhm. der hat noch mehr Schichten wie das, was wir jetzt ja. genannt haben. Ne? Und das ist das, was wir quasi unbewusst in uns tragen und wo wir immer wieder Angst haben, es zu fühlen, mhm. was uns immer wieder dazu motiviert, irgendwas zu machen, um es nicht fühlen zu müssen.
Ja.
Und das sind die Themen, die uns meistens antreiben und die wir mit ins Leben nehmen, mit in die Partnerschaft und mit ins Unternehmen. Mhm. ja, und die wir da genauso unbewusst ausagieren. Und das, hatte ich ja auch schon wiederholt gesagt, bindet ganz viele Ressourcen. Mhm. Ja, ich muss jetzt nicht nochmal alles wiederholen, mhm. denke ich.
Ja, und führt auch zu Konflikten. Ne?
Ja, ja, genau.
Also, dass zum Beispiel Schuld verschoben wird, nein, das war ich ja gar nicht. Mhm. Ja, das
ist neben der Scham, finde ich noch, also auch so eins der sehr mächtigen Themen. Mhm. Ne?
Ja.
Also,
die so oft so zusammenhängen auch. Ne?
Ja.
Das ist ganz eng verknüpft,
ja.
Schuld und Scham.
Man könnte aus meiner Sicht auch beides so zusammenfassen, wie das ist so eine Angst, nicht richtig zu sein. Mhm. Also nicht das Richtige gemacht zu haben oder etwas gemacht zu haben, was...
Dass es so unaushaltbar ist, wenn man das ja. gemacht hat.
Aber es ist im Kern eigentlich eine Angst,
ja.
finde ich, dieses Gefühl.
Ja.
Also beide, Schuld und Scham im Speziellen. Ich finde es auch spannend, dass Schuld und Scham ja nicht angeboren sind.
Mhm.
Ja? Also Wut, Traurigkeit, Freude, das sieht man schon beim Säugling. Die gluckern ne? und werden grantig und alles. Ne? Aber Schuld und Scham kennen die noch nicht.
Mhm.
Das ist ein kognitives Modell, ein Bewertungsschema da eben, mhm. was denen dann erst beigebracht werden kann, wenn da oben so ein paar Hirnbindungen anspringen und die Sprache ein bisschen verstanden wird, dann erst kann das richtig wirksam werden.
Mhm.
Ja? Und das finde ich auch immer eine wichtige Sache. Das ist also nicht unsere wahre Natur.
Mhm.
Das ist eine Konditionierung.
Ja.
Ja? Und die darf auch mal bewusst werden. Ne? Und vor allem die dahinterstehenden Bewertungsschemata, die darf man dann noch mal prüfen.
Mhm. Gerade dran denken, wir haben morgen so ein Video gesehen, wo es so ein bisschen drum ging, ja, die Menschen haben eigentlich die eigentlichen Regeln vergessen und deshalb haben sie sich eigene gemacht. Und ich finde, Schuld und Scham gehört so ein bisschen zu den selbst erfundenen Regeln, die eigentlich keinem wirklich dienen, außer die sinnvolle Funktion der Scham. Ich glaube, Schuld hat einfach gar keine Funktion. Also es ist eher sowas, was... ich sage mal, kultiviert wurde, um die Menschen in Schach zu halten. Ja, also ich sage jetzt auch mal ein bisschen auch von der Kirche, ich sage jetzt mal einfach provokant.
Sie hat das perfektioniert auf jeden Fall.
Auf jeden Fall perfektioniert. Dadurch waren die Menschen ein bisschen kontrollierbarer, wenn sozusagen der Schuld, das Schuld-Damokles-Schwert.
Ewiges Fegefeuer, wer will das schon?
Ja, wer will das? So eine Scheiße. Ja, genau. Genau, und also tatsächlich... gibt es eben Dinge, die, wir nennen das jetzt natürliche Ordnung, die sind sinnvoll, ja, die dienen uns Menschen und die sorgen auch dafür, dass wir wirklich in ein Miteinander kommen und es gibt selbst erfundene Regeln von der Menschheit, die uns einfach nicht dienen und die wirklich auch gefühlt einfach überfällig sind, dass die sich verändern. Ja,
ja, die bedingen eben die Konflikte, ne?
Ja.
Tatsächlich aus meiner Sicht.
Mhm.
Deswegen sind Konflikte so kostbar,
mhm.
weil sie immer die Möglichkeit geben, da nochmal irgendwas Unbewusstes zu bergen,
ja.
zutage zu fördern, bewusst werden zu lassen.
Genau.
Ne? Weil ich glaube, wenn, das habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich ständig, es ist ja immer dasselbe. Also die Wahrheiten bleiben glaube ich immer gleich. Ja? Also wenn wir die Würde für uns entdeckt haben, mhm. dann könnten wir einen anderen Menschen gar nicht mehr unwürdig behandeln, weil mhm. wir eben seine Würde auch sehen würden, spüren würden. Ne? Das wäre, dann gäbe es solche Sachen wie den bösen Chef und den armen Mitarbeiter gar nicht mehr. Das, das wäre gar nicht mehr lebbar. Da, also das wäre dann die natürliche Scham. Da würden wir sofort merken,
fühlt sich nicht richtig an.
Irgendwas stimmt da nicht. Ne?
Ja.
Ja.
Und ich finde es auch immer interessant, wenn wir jetzt nochmal so dazu übergehen zu schauen, also wenn wir jetzt mit Konflikten konfrontiert sind in Unternehmen oder auch in Paarbeziehungen zum Beispiel, es ist immer unser erster Reflex, das Problem erstmal im Gegenüber zu suchen. Ja, also mit dem Mitarbeiter stimmt was nicht, ja, oder mit dem Chef stimmt was nicht, ja, und das ist sehr selten. Also es gibt natürlich die, die sozusagen sowieso am Selbstzerfleischen sind, die suchen das Problem immer bei sich selber, was ja auch nicht der Weg ist. Die Wahrheit liegt ja irgendwo dazwischen, beziehungsweise die Wahrheit liegt da, ja, ich habe eigene Anteile, die dazu beitragen, aber das Gegenüber dann möglicherweise auch. Und wenn ich mich verändere, verändert sich auch das Gegenüber.
Du meinst das Modell Sündenbock, ne?
Ja.
Die haben das aber auch früh beigebracht bekommen. Mhm. Die kommen in der Regel aus Systemen, Familiensystemen.
Mhm. Wo sie immer der Sündenbock,
ja,
sind.
Genau.
Schwarz.
Und die haben auch eine ganz wichtige Funktion, mhm, für die Systeme. Ne?
Ja, genau.
Darüber können sich viele andere entlasten.
Mhm. Ja. Also aber auch Mobbing-Dynamiken zum Beispiel daraus entstehen.
Ja.
Ne?
Was ja in Firmen auch oft eine große Rolle spielt.
Ne? Ja, und da ist es, also finde ich auch nochmal so wichtig, dass diese ganzen Spiele, ich nenne es jetzt mal Spiele, ja, das Sündenbockspiel, das Spiel böser Chef und so weiter, die funktionieren in dem Moment nicht mehr, wenn wir verstehen, A, wofür wir sie brauchen und B, warum wir in der Rolle sind, in der wir auf einmal gelandet sind. Ja? Wenn wir zu unseren eigenen Anteilen kommen, dann haben wir ein ganz neues Spielfeld vor uns.
Ja.
Dann ist es, auf einmal gucken wir anders auf Situationen drauf. Und das, das sind wirklich so, also wie als wenn sich alles auf den Kopf stellen würde. Das sind so Aha-Momente, die die Menschen auch nicht mehr vergessen können.
Ja. Und wir gucken eben, und das finde ich das Wichtigste für den nächsten Schritt eben auch, wir gucken anders auf uns selber.
Mhm.
Wenn wir lernen, uns zu verstehen, dann brauchen wir uns auch nicht mehr für uns schämen.
Ja.
Dann stellen wir vielleicht irgendwann fest, ja, da trage ich noch was in mir, das nötigt mich dazu, komische Sachen zu machen.
Mhm.
Aber ich habe gute Gründe, warum ich das in mir habe. Ne? Aber da möchte ich an mir arbeiten. Ne?
Mhm.
Das ist okay. Im Sinne von dem, von Ursache und Wirkung bin ich richtig.
Mhm.
Das ist halt noch nicht ganz geklärt. Aber vielleicht damals, ich kenne keinen, der ganz geklärt ist.
Ja.
Ich glaube, ich kenne Leute, die sind auf dem Weg. Und ich meine auch bei einigen beobachten zu können, dass die da schon vielleicht fortgeschrittener sind als der Durchschnitt, aber das ist alles ein Prozess, ein übergeordneter Prozess, der wahrscheinlich schon seit Jahrhunderten läuft, ne, aber in kleinen Schritten, aber in den letzten Jahren und Jahrzehnten ja irgendwie auch immer schneller. Es nötigt uns förmlich dazu, uns mit uns selber auseinanderzusetzen, also weil wir es ansonsten nicht mehr aushalten. Also im Sinne des Burnouts oder halt den Alltag nicht mehr bewältigen. Ne? Die Partnerschaften nur zerbrechen und alles so instabil wird. Ne?
Ja. Ja, und auch, also finde ich so wichtig, was du sagst, ne? Dieses Selbstmitgefühl, weil es ist ja für die meisten Menschen erstmal total schwer anzuerkennen, dass sie Dinge machen, die nicht in Ordnung sind. Ja? Also die haben früh gelernt, dass sie alles perfekt machen müssen, weil sie ja sonst zum Beispiel nicht gut genug sind. Ne, das heißt, dieser erste Schritt, der ist so schwer anzuerkennen, oh, okay, das, was ich da gemacht habe, ist vielleicht auch nicht in Ordnung. Ja, da bin ich vielleicht ein bisschen drüber gewesen.
Ja.
Oder auch, also sei es jetzt, wenn man vielleicht ein bisschen zu forsch oder verantwortungsübertragend auf jemanden Zugang ist, auch die Opferrolle zum Beispiel eingenommen hat. Das ist ganz schwer anzuerkennen, okay, die Opferrolle ist auch nicht in Ordnung, weil sie auch manipulativ ist. Na, also das finde ich tatsächlich eines der schwersten Dinge, weil das Opfer sich ja dann tatsächlich auch als Opfer erlebt.
Ja.
Ja? Das, ich habe doch damit gar nichts zu tun, ich bin doch hier das Opfer.
Die anderen sind die
Bösen. Die anderen sind doch die Bösen. Ja, das ist so schwer, das anzuerkennen. Und wenn aber das Gefühl da ist, okay, ich hatte gute Gründe, das ist das, was du eben gesagt hast. Ich habe gute Gründe dafür, mich jetzt hier als Opfer zu fühlen. Das hat aber tatsächlich jetzt gar nichts mit der Situation zu tun. Oder das war meine Überlebensstrategie, mich so zu fühlen, damit ich mich noch halbwegs richtig fühlen konnte.
Dann löst sich diese Bewertung auf. Ne?
Genau.
Und dann, das ermöglicht wiederum die Selbstannahme. Und dann kann auch das, was, also dieser emotionale Schmerzkörper, der in der Regel dahinter steht, dann erst kann der schrittweise in Heilung gehen.
Genau.
Vorher muss er abgewehrt werden.
Genau. Und wenn wir den geheilt haben, ja, diesen Schmerzkörper, merken wir überhaupt, okay, ich kann mich selbst ermächtigen. Ja, wir wissen das vorher. Also irgendwie wissen wir das theoretisch, dass wir uns selbst ermächtigen können, aber es ist eher so, ach, wie komme ich denn da hin? Ja, und wir vergessen das. Wenn wir in der Opferposition sind, dann vergessen wir, wie wir da hinkommen. Und wenn wir das dann aber erkannt haben, warum wir das machen, wenn wir uns selber verstanden haben, wenn wir da keine Bewertung mehr drauf haben, dann sind wir erst in der Lage, uns tatsächlich selbst zu ermächtigen und dann brauchen wir das Opfersein auch nicht mehr. Und dann entstehen wiederum ganz andere Dynamiken. Also wenn das Mobbingopfer aufhört, Mobbingopfer zu sein, sondern sich selbst ermächtigt, dann passiert diese Dynamik gar nicht mehr. Dann kommt der Mobber und denkt so,
funktioniert.
Es funktioniert nicht mehr.
Dann fühlt er sich schlecht danach.
Ja, ja? Genau.
Also im Idealfall, das ist wirklich völlig verrückt, ich durfte das einige Male erleben, vielleicht reagieren die erstmal anders, aber im Idealfall reagiert man irgendwann gar nicht mehr. Und gar nicht mehr reagieren heißt nicht, ich mache nichts, sondern gar nicht mehr reagieren heißt, ich habe innen glasklar erkannt, mit dem stimmt was nicht. Mhm. Und es macht nichts mehr mit einem. Mhm. Es trifft einen nicht mehr.
Ja, also der Ball geht quasi ins andere Spielfeld.
Ja. Und in dem Moment merken die, was die mobben, was sie tun. Und auf einmal sind die ganz beschämt. Mhm. Und hören dann auch auf. Also es geht dann nicht mehr.
Ja.
Es ist faszinierend.
Ja. Das Spiel funktioniert nicht mehr.
Ja. Und es geht eben dann nicht mehr in dem Moment, wo ich meine Anteile ausreichend geklärt haben.
Ja.
Ne? Dann nehme ich es nicht mehr persönlich. Mhm. Dann kann der sagen, was er will. Ja, da braucht man gar nicht mehr antworten. Mhm. Das ist, also kann man antworten, aber das ist nicht mehr relevant. Mhm. Das spürt der. Das trifft ihn nicht mehr. Ja, Spaß vorbei. Mhm. Kann er sich nicht mehr erhöhen, indem er einen anderen erniedrigt.
Genau.
Ja, und dann merkt er, was er macht.
Genau. Ne? Das bedingt, dass man sich nicht mal mehr über den anderen ärgert, zum Beispiel. Ne? Also wenn jemand dann versucht, einen irgendwie klein zu machen und man merkt, es ärgert mich nicht mal mehr, sondern man guckt nur und denkt so, ja, okay.
Ja, also und die tiefere Wahrheit ist ja, dem geht es schlecht. Mhm. Dem Täter.
Ja, richtig schlecht.
Richtig schlecht.
Ja, schlechter als dem Opfer.
Ja. Sonst müsste er nicht zu so harten Maßnahmen greifen, einen anderen so zu erniedrigen.
Ja.
Ja. Ne, und auf der anderen Seite ist es für den Täter, wie soll ich sagen, in der Regel ist da ja auch eine Opfer-Täter-Umkehr irgendwann in der Vergangenheit passiert.
Total.
Also die waren in der Regel mal Opfer, die wissen, wie es sich anfühlt, wenn man klein gemacht wird.
Oder empfinden sich sogar in einem anderen Teilbereich des Lebens immer noch als Opfer. Ne?
Ja. Ja, das wird oft auch reinszeniert, ne? Mhm. Oder eben ins Gegenteil verkehrt und kompensiert und dann wird man zum Mobber.
Ja, genau. Ja. Und auch das, ne, das ist das, was ich meine, wenn wir diese Sachen bewusst kriegen, warum wir diese Dinge machen, wie wir sie machen und denen wirklich ins Gesicht schauen, dann können wir sie nicht mehr machen.
Ja. Ja. Und das sind ja nur kleine Beispiele, ne? Mhm. Es gibt unzählige Interaktionen mit unzähligen und dann am Ende auch immer noch hochindividuellen Hintergründen. Ne? Aber wenn sich das klärt, dann kommt da einfach eine neue Ebene rein, die wir uns momentan noch gar nicht richtig vorstellen können. Mhm. Ja, und das ist eben die Verbundenheit und das Neue miteinander. Ne?
Ja.
Also so würde ich das jetzt mal benennen wollen.
Und also wir wollten ja nochmal so zu diesem konkreten Beispiel zurück. Ne? Also eine Firma sagt, okay, ja, wir sehen, dieses Konzept macht Sinn, dass sich die Menschen bewusst werden in unserer Firma. Wir ahnen, wir wissen noch nicht, wo es hinführt. Das ist noch ein bisschen ominös. Ja, vielleicht macht uns auch ein bisschen Angst.
Ja, das bleibt auch so.
Ja.
Also erstmal,
ne? So, genau.
Also, bis die Erfahrungen kommen. Ne?
Genau. Und dann sagen sie, okay, wir lassen uns auf das Wagnis ein, weil das ist jetzt tatsächlich was Neues, das haben wir noch nicht gemacht. Ja, alles andere haben wir schon versucht. Und jetzt gucken wir mal, was passiert. Also was ja wichtig wäre, ist erstmal, dass die Firma sich wirklich offen dafür zeigt und also vor allem, dass wir oben anfangen. Ja. Also weil wir hatten ja schon mal ein Video darüber gemacht, ne? Wie gehe ich mit Vorgesetzten um oder was ist meine Haltung gegenüber Vorgesetzten. Wenn wir jetzt bei den Angestellten anfangen würden und die würden sich auf einmal komplett anders den Vorgesetzten gegenüber unterhalten auch, und die wüssten aber gar nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ja, das wird denen ja erstmal Angst machen. So, was passiert denn jetzt hier? Warum werden die denn auf einmal so rebellisch? Und wie gehe ich denn jetzt damit um? Und warum machen die das und so weiter? Ja. Das wäre schwierig.
Ja, das würde Konflikte bringen, die man sich ersparen könnte, wenn eben die Führung anfinge.
Ne? Genau.
Weil die Führung, wenn die sich geklärt hat, dann kann die Größe fördern. Ne? Und das heißt nicht, dass man alles macht, was der Mitarbeiter will. Ne? Mhm. Ich glaube, die Aufgabe einer Führungskraft ist schon auch, den Rahmen abzustecken, was möglich ist und was nicht möglich ist. Ne? Aber da im Idealfall eben im Miteinander mit dem Angestellten eine Lösung zu finden, mit der beide gut leben können.
Ja.
Ne? Und vielleicht auch Entwicklungspotenzial eröffnen.
Mhm. Genau, das heißt, da ist erstmal so die innere Klärung, was ist hier, wo ist hier meine Position, was ist vielleicht auch mein Warum, ja, was ist meine innere Motivation und was gibt es zum Beispiel für Herausforderungen, die ich habe, wo ich mich selber blockiere oder wo ich nicht zufrieden mit mir bin oder ne, nie zufrieden bin oder meine Erfolg brauchen zu müssen, innerlich Druck habe. Das heißt, wenn diese Klärung geschehen ist, kann ich auf meine Interaktionen gucken. Wo sind Interaktionen, die zum Beispiel schwierig sind? Mhm. Ne? Und von da aus gehen wir dann weiter und gucken uns die nächste Ebene an.
Ja, und die wird das Leben bringen. Also die Realität bringt genau. Die sozusagen. Ne? Also wir haben ja immer Themen, ne? Die ja. Manchmal aus uns heraus entstehen. Manchmal werden sie uns von außen gebracht durch irgendwelche Vorgaben oder Angriffe, Konflikte und so weiter.
Mhm. Ich meinte aber auch die nächste Ebene, sozusagen die nächste Führungsebene. Ne? Also
das
sozusagen.
Okay. Ja, danke, dass du sagst.
Ja, genau. Also dass wir quasi das weiter auch. Nach unten gehen. Das auch, genau. Weiter nach unten gehen und dass tatsächlich auch, also es kann auch zum Beispiel, das habe ich auch mal erlebt, das fand ich total schön, da hat quasi ein Geschäftsführer mit einer Führungskraft ein Gespräch gehabt. Ne? Also wir sind ja keine Mediatoren, sondern wir arbeiten so, das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, dass wir eben die Menschen zu ihren eigenen inneren Anteilen bringen. Aber die saßen eben in einer Konfliktsituation bei mir und es kam am Ende raus, die sind sich einfach sehr ähnlich und deshalb triggern sie sich. Ja? Und es war so schön, weil in dem Moment, wo ich das erkannt habe, sind den beiden ein Strahlen übers Gesicht gegangen, und dann habe ich gesagt, ja, und deshalb versteht ihr euch aber auch so gut, ja. Also, es gab so beide Ebenen. Es war so, die haben sich mega getriggert an dem Punkt, wo sie sich so ähnlich waren. Aber auf der anderen Seite waren sie auch ganz verbunden, weil sie eben auch ähnlich waren und der Ältere in dem Jüngeren sich selber gesehen hat, ja, und den einfach bestmöglich fördern würde und wollte und der andere hat sich einfach nur so unter Druck gesetzt gefühlt. Und wenn denen das dann bewusst wird und merken, eigentlich wollen wir uns gar nichts Böses, sondern eigentlich sind wir hier füreinander. Es ist nur so, dass wir uns gegenseitig triggern und da kann sich ja jeder um seine eigenen Trigger kümmern und gucken, wo die herkommen. Was ist denn das, was mich da so stört? Ne? Aber dann haben wir eine ganz andere Ebene, auf der wir Konflikte klären können. Dann kann jeder in dem Konflikt sagen, du, ich habe gerade das und das. Wenn du das zu mir sagst, fühle ich mich so und so. Und das macht das und das mit mir, weil mein Vater immer zu mir gesagt hat, so und so. Ne? Und dann sagt der andere, ah ja, okay, das kenne ich von meinem Vater auch. Ja, ich weiß, wie du dich fühlst. Ja? Tut mir leid, ich will einfach nur sagen, so und so. Und dann sagt der andere, ah ja, okay, so meinst du das. Ja? Also es werden auch ganz viele Missverständnisse dadurch vermieden, weil oft interpretieren wir viel mehr in das Gegenüber rein, viel mehr Wertung auch, als da wirklich ist.
Ja.
Ja, wir unterstellen dem anderen ständig was.
Ja, ja, wir projizieren ständig was.
Genau, weil wir denken, also weil wir sozusagen unsere eigenen Eltern, unsere alten Erfahrungen auf das Gegenüber projizieren.
Genau, ja. Ja, in dem Sinne könnte man sagen, eigentlich könnte uns die Welt dienen, immer bewusster zu werden. Mhm. Aber dann müssen wir aufhören zu versuchen, unsere Probleme im Außen zu lösen.
Richtig.
Sondern mal
das
gucken,
ist gar nicht so einfach.
Ja, ja, es ist wirklich, die Welt ist so konditioniert darauf.
Ja.
Ne?
Ja. Ja. Also dieses Muster zu durchbrechen, vor allem dann machen es alle anderen, machen es noch und ich bin dann der Dumme, der aufhört, mein Problem im Außen zu lösen. Ist ja auch unfair.
Ich soll jetzt das Problem
sein.
Ich
soll jetzt an mir arbeiten und alle anderen produzieren einfach nach außen. Das ist voll doof. Also ist ja auch sowas, ne? dass man manchmal auch triggert einen das, wenn andere sich Sachen einfach erlauben zu machen und man selber, oder zum Beispiel die erlauben sich früher Feierabend zu machen und ich nicht als Chef, ja, dann denke ich auch, du blöder Mitarbeiter, jetzt komm mal für dich und arbeite.
Ja, ja. Das ist immer wieder bei den Bewertungsschemata, ne? Das, was wir auf uns selber richten, das erwarten wir auch im Außen. Und wenn sich da einer was erlaubt, was wir uns nicht erlauben können, macht uns das meistens erstmal sehr ärgerlich. Ja. Kennt jeder aus dem Straßenverkehr, vermute ich mal. Ja.
Ich mache immer dieses Beispiel, dass wenn wir an der Kasse stehen, ja, nach dem langen Arbeitstag, ja, und dann kommt so eine alte Omi, die den ganzen Tag hätte einkaufen gehen können und schiebt sich vor ein. Ja, und dann denkt man so, hallo, kannst du nicht mal dich hinten anstellen?
Und wir denken natürlich, die arme Oma.
Denken wir natürlich nicht, ja, sondern wir denken, die blöde Kuh, die soll sich hinten anstellen, die kann den ganzen Tag einkaufen gehen. Ja, und aber eigentlich würden wir das auch gerne, eigentlich würden wir uns ganz gerne ganz vorne an die Kasse stellen, weil wir sind müde und wir wollen nach Hause, aber das erlauben wir uns nicht. Und die erlaubt sich das einfach. Ne? Und das ist sozusagen das, was passiert, wenn, also ein Beispiel dafür, was uns halt triggern kann. Ja? Wenn wir uns eigentlich etwas wünschen, uns aber aus unserem Über-Ich heraus im Grunde nicht erlauben. Ne? Aus unseren Werten, aus unseren inneren Vorgaben.
Ja. Vielleicht noch eine Sache. Mhm. Also wir reden ja gerade so über Konflikte, also Impulse, die durch uns kommen, versuchen im Außen das Problem zu lösen. Ne? Da entsteht ja dann die Frage, ja, und wenn ich jetzt meine inneren Anteile dann habe, ja, und dann?
Dränge ich mich dann auch vor.
Zum Beispiel. Ne? Ja. Ja. Und meine Erfahrung ist, also viele Leute suchen dann eine Handlungsempfehlung.
Mhm. Ja, mhm. Und, ein Rezept.
Ja, ja, und dass das eigentlich kontraproduktiv ist. Mhm. Also das kommt dann wieder aus dem Kopf, das kommt eigentlich dann schon wieder auch aus dem Alten oder eben aus dem Beratenden, wenn wir einen Tipp geben würden. Ne? Also manchmal stelle ich so Möglichkeiten dar, ne? Und damit jemand überhaupt mal so eine Idee bekommt, was so denkbar wäre, um mal reinzufühlen, was fühlt sich denn noch richtig an. Aber oft kommt, wenn der Impuls geklärt ist, ein neuer, geklärter Impuls von alleine. Mhm. Wie zum Beispiel, also ich merke, das will ich nicht mehr mit mir machen müssen, zum Beispiel. Ne? Aber geklärt, der ist ruhig, der muss nicht laut werden, der muss nicht wütend werden. Das ist eine ganz andere Ebene.
Ja,
ja, und generell kann man sagen, also im klassischen Sinne einer Reorganisation würden wir ja erstmal so Ist-Aufnahme, Ist-Kritik, Soll-Konzept und die Umsetzung und so weiter planen. Das geht in diesen neuen nicht. Weil wir, wenn wir für die Zukunft planen, immer nur aus dem alten Denkmustern planen können.
Mhm.
Ja, es geht tatsächlich darum, sich auf so einen Prozess mal einzulassen, sich erstmal zu klären und dann die geklärten Impulse ins System zu geben.
Mhm.
Ja, und das hat oft erstmal sowas wie...
Was Schwammiges.
Ja, erstmal das Alte geht nicht mehr, wo ich jetzt so bewusst bekommen habe, irgendwie kann ich gar nicht mehr leben, aber das Neue ist nicht da. Mhm. Das ist auch eine
unangenehme
Phase, ja. Aber es gehört nun mal dazu.
Auch vulnerabel, ne? Weil man dann irgendwie so
erstmal so ein bisschen ratlos ist.
Ne? Ja.
Und dann fängt ja bei den meisten Menschen so ein Ausprobieren an, ja? Um sich im Neuen zu finden. Und dann formt sich aber was, ein neues Miteinander. Im Idealfall, nach innerer Prüfung, ist es stimmig, ist es nicht stimmig. Schmeckt es mir nicht.
Mhm.
Dient es mir nicht. Ne? Und wenn das am Ende so was Rundes ist, ja, dann stabilisiert sich das. Und dann formt sich eine neue Kultur.
Mhm.
Ja? Ein neuer Umgang miteinander.
Mhm.
Und das ist genau das, was ich vorhin mit dem Beispiel von dieser Gruppe meinte. Da passieren Sachen, das kann man sich so im Vorfeld gar nicht vorstellen.
Ich glaube, das ist auch tatsächlich der am häufigsten gehörte Satz von mir in Coachings. Und was mache ich jetzt? Ja, also so dieses, okay.
Ja, die Leute sind gewohnt, der klassische Coach hat ja immer beraten.
Genau, ne? Jetzt gebe ich dir dieses Werkzeug an die Hand und dann kannst du damit umgehen. Aber so funktioniert es nicht, ja. Und viele denken dann auch, da passiert ja dann gar nichts. Also ich habe es dann verstanden, aber dann ist ja nichts passiert. Aber das stimmt nicht, ja. Weil wenn wir, also es gibt schon noch Sachen, wo wir nochmal in alte Sachen vielleicht rein müssen, damit sich wirklich was verändert. Aber es ist auch häufig so, wenn wir etwas verstanden haben, wirklich zutiefst verstanden haben, im Gefühl verstanden haben, nicht da oben verstanden haben. Und das macht oft den Unterschied aus. Ne? Wenn wir es nur da oben verstanden haben, ändert sich gar nichts. Aber wenn wir es im Gefühl verstanden haben, sind wir nicht mehr in der Lage, genauso zu agieren wie vorher. Und es gibt auch manchmal, das sind nämlich so ein bisschen die Side-Effects von der Arbeit, die wir machen, worauf Firmen aus meiner Sicht auch vorbereitet sein müssen. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel sich immer klein gemacht hat und immer genickt hat und immer... Also im Grunde, wir nennen das eine Beißhemmung hatte, zu sagen, das will ich jetzt aber nicht mehr, das ist mir jetzt zu viel. Um in ein gesundes Mittelmaß zu kommen, müssen die manchmal ein bisschen übers Ziel hinausschießen.
Die gesunde Gegenreaktion, wie ich es gerne nenne. Ne?
Richtig. Mhm. Und das ist tatsächlich auch eine Phase, die ist nicht ganz einfach. Ne? Das kann also sein, dass ein Mitarbeiter, der sonst immer still und Ja und Amen gesagt hat, auf einmal den Chef anpöbelt.
Es ist nicht die Regel, das sollte man so sagen, aber
ja,
das kann durchaus mal passieren,
ja. Ja, dass der erstmal sozusagen an seine Wut, es kann auch sein, dass das zu Hause bei seiner Ehefrau macht oder wie auch immer, ja. Es kann aber auch sein, dass es in die Firma trägt und auf einmal, ey, lass das aber jetzt nicht mit mir machen. Ja. Also, dass es wirklich mal so eine Explosion gibt und die ist total gut und total wichtig.
Ja, genau. Und im Idealfall steht aber ein Vorgesetzter da, der sich das anguckt und sagt, das ist aber ein Durchbruch.
Das ist aber ein Durchbruch.
Herzlichen Glückwunsch.
Ja, da haben sie aber lange drauf hingearbeitet.
Das dürfen doch mal prüfen, ob sie das mir nicht ein bisschen netter sagen können. Ne? Aber sie haben schon recht.
Richtig. Ich bin ja froh, dass sie sich abgrenzen, vielleicht ja, nächstes Mal.
Weil er es nicht mehr persönlich nehmen genau. muss, weil er es bei dem lassen kann. Ne?
Genau.
Und trotzdem ist es ja ein richtiger Fortschritt für jemand, der sich ja. immer klein gemacht hat und immer unterfordert
hat. Total. Ja, und der wird auch viel weniger.
Zu würdigen.
Genau. Und der wird auch viel weniger krank werden, weil er jetzt ja. merkt, okay, ich darf hier auch mal Nein sagen. Ja. Und
der
ich muss
kommt
nicht mehr krank
in die Selbstermächtigung
werden. Genau.
Und kann überhaupt dann erst anfangen, auf sich aufzupassen und sich zu schützen.
Genau. Ne? Und im besten Fall ist der Vorgesetzte dann ein wohlwollendes Gegenüber, ein wohlwollendes, also übrigens, was ich noch sagen wollte, ich wollte sagen, ein väterliches Gegenüber. Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir oft die männliche Form benutzen.
Ah, ja, ja.
Ja? Wir meinen damit tatsächlich immer, also wenn wir vom Vorgesetzten sprechen oder vom Chef, wir meinen immer beide Geschlechter. Ja, also es ist für uns sonst, wir sind ja sehr im spontanen Redefluss, es ist für uns sehr kompliziert sonst, immer die weibliche und die männliche Form zu benutzen. Das stört uns sozusagen im Redefluss. Aber wir ja. meinen da immer beide Geschlechter mit. Ne? Also der hat entweder ein väterliches, wohlwollendes Zuschauen dem Angestellten gegenüber oder ein mütterlich zuschauendes, ja, wo er sagt, ah ja, schön, der ja. entwickelt sich. Ja? Und es ist sehr befriedigend, wenn das mal verstanden wurde, dass Konflikt nicht etwas ist, wofür wir jetzt Angst haben müssen, weil viele Menschen haben Angst vor Konflikten, sondern dass wir merken, okay, da ist etwas, da kommt was auf den Tisch. Ja, das ist vielleicht nicht immer sofort geklärt, aber es stößt einen Stein an. Da entwickelt sich jemand von einem Stillleidenden hin zu einem, nee, das lasse ich aber nicht mehr mit mir machen. Und irgendwann, ich bin mir sicher, dass die Welt irgendwann so sein wird, dass die Menschen dann sagen, hey, super, da ist was Gutes passiert. Ja, dass die Vorgesetzten dann da stehen und sagen, okay, läuft, ja. Wir haben hier was Gutes reingebracht und das muss ich jetzt sortieren. Ne? Das, wie sagt man immer, das rumpelt ein bisschen, wenn das Leben in den nächsten Gang schaltet.
Ja.
Ja, das ist durchaus möglich. Aber wenn wir dann keine Angst kriegen, sondern sagen, okay, das ist so. Ja? Wir haben vielleicht auch einen Coach an unserer Seite, der das vielleicht auch mit einschätzt. So gerät jetzt hier alles aus dem Ruder oder sind das gute Prozesse? Dann können wir dem auch vertrauen. Dann können wir auch merken, okay, es stabilisiert sich ein neues System, was aber für alle gesünder ist. Ne? Da sind wir nochmal bei Mental Health oder auch Physical Health. Ja, also ein Bandscheibenvorfall ist kein Bandscheibenvorfall, sondern der hat immer auch etwas mit unserer in unserem emotionalen Zustand, unserer emotionalen Welt
ja.
zu tun.
Ja, und wenn ich das mal kurz, also ich finde, das ist ein schönes Beispiel, das würde ich gerne mal kurz ausmalen. Da bin ich ganz bei dir und das finde ich total wichtig. Wir sprachen ja von diesen inneren ungeklärten Anteilen. Ne?
Ja.
Und da ist ja relativ klar geworden, da steht ja auch immer sowas wie eine Angst dahinter. Und wenn es die Angst davor ist, diesen alten Schmerz nochmal zu spüren.
Ja.
Und Angst setzt im Körper die Stresshormonachse hoch.
Mhm.
Ja? Und eine erhöhte Stresshormonachse lässt uns schlechter schlafen, erhöht den Muskelgrundtonus. Also unsere Muskeln sind nie ganz locker. Erst wenn wir sterben. Ne? Vorher ist immer eine sogenannte Grundanspannung drin. Und je höher der Stresslevel ist, umso höher ist diese Muskelanspannung. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn viel Stress in uns ist, was die Rückenmuskulatur macht. Die zieht an. Und was macht das mit den Bandscheiben? Die werden komprimiert. Und was komprimiert wird, wird schlechter durchblutet. Was schlecht durchblutet wird, degeneriert. Dann macht es irgendwann plöpp und man hat einen Bandscheibenvorfall. Das ist mal so ein Beispiel, wie man sich so dieses psychische und körperliche, finde ich, sehr gut vorstellen kann. Ne? Und das sind so Sachen, kardiovaskulär möchte ich jetzt gar nicht anfangen. Ne? Also das lässt sich auf alle Bereiche übertragen. Also Seele und Körper hängen ganz eng zusammen. Die Psychosomatik fängt gerade an, diese Zusammenhänge zu entdecken. Ja, da gibt es mittlerweile auch bahnbrechende Erkenntnisse und Studien, aber das ist noch nicht so in die Allgemeinmedizin eingeflossen oder auf jeden Fall nicht ausreichend aus meiner Sicht.
Leider kommunizieren aus eigener Erfahrung Psychosomatik und körperlich orientierte Fächer recht wenig miteinander, was sehr bedauerlich ist und was sich bestimmt noch, auch das Gesundheitssystem darf sich überholen.
Oh ja.
Da machen wir vielleicht noch von der eigenen Podcast-Folge zu. Genau, ja, aber das sind eben Zusammenhänge. Wenn es schon das Gesundheitssystem nicht umsetzt und versteht, dann wäre es vielleicht wichtig, dass wenigstens die Firmen das verstehen und merken, okay, ja, hier gibt es Dinge, die sind von uns beeinflussbar. Die sind von unserer Kultur beeinflussbar, die sind von unserem Miteinander beeinflussbar und dadurch, wie wir mit uns selber umgehen.
Ja. Und was ich ganz wichtig noch finde, Entschuldigung, Konflikte lassen sich klären.
Ja.
aber nur, wenn jeder bereit ist, sich seinen Anteilen zu stellen.
Ja.
Und das bringt gleich noch den Benefits einer tieferen Bewusstwerdung und die Chance einer Nachheilung auf einer tieferen Ebene. Ne? Was wieder Stresshormonachse senkt, weil ja eine Angst weniger da ist, was uns psychisch stabiler macht, was uns körperlich auch quasi gesünder macht. Ne?
Ja.
Dem Beispiel von vorhin folgen.
Ja, und da, also ich muss auch gerade dran denken, ist, also immer wenn es um Konflikte geht, muss ich auch an Paarbeziehungen denken. Ne? Auch da lassen sich die Konflikte klären. Und was aber ganz häufig ist, und das ist auch in Firmen und in Paarbeziehungen, häufig haben sich die Konflikte so angehäuft. Ja, und man trägt sozusagen noch die Erinnerung und den Schmerz.
Den alten Groll auch.
Genau, den alten Groll von früheren Konflikten in sich und trägt das dann auch, auch rein und glaubt
und
glaubt gar nicht, dass sich das dann noch, oder hat auch so einen Groll, so, ich möchte das ja eigentlich gar nicht mit dem Kleinen, ich will nicht noch weiter auf den sauer sein zum Beispiel. Ne?
Ja.
Und,
vielleicht brauchen wir auch jemanden, auf den wir sauer sein können.
Ja.
Das entlastet ja auch.
Genau.
Ne?
Ja, und
kompensiert
das sind,
was vielleicht.
Genau, und das sind ja auch so Sachen, wo es einfach wichtig wäre, da hinzuschauen. Also verhindere ich vielleicht auch, dass sich was klärt, weil ich das noch für was brauche. Und auch zum Thema Fehlerkultur, ne? Also sind wir ja beim Thema Schuld, da waren wir ja eben schon.
Ja.
Da ist es auch total wichtig, sich ehrlich anzuschauen, was haben wir denn für eine Fehlerkultur? Haben wir eine Fehlerkultur, wo wir am Ende einen Schuldigen suchen, oder haben wir eine Fehlerkultur, wo wir sagen, okay, das ist jetzt schiefgelaufen, egal wer es war, aber wie können wir denn diesen Fehler zukünftig vermeiden? Und wo war denn eigentlich die Ursache des Fehlers? Ja, es ist ja selten so, dass der Fehler einfach passiert, sondern es ist ganz häufig so, dass aus einer gewissen Dynamik heraus Fehler passieren. Und da gilt es tatsächlich, diese Dynamiken zu verstehen.
Wo man wieder zu den unbewussten Anteilen kommt. Ne?
Genau.
Weil wenn da einer eben einen Ärger auf die Firma hat und den schon lange mit sich trägt und runtergeschluckt hat und
immer noch nicht befördert worden.
Also der freut sich vielleicht auch mal, wenn was schief läuft. Ne?
Ja.
Also das macht ihn nicht zum bösen Menschen.
Nee, das ist,
es ist
unbewusster
nur ein Mensch, der
Sabotagemechanismus.
Eben noch, ja. Ne, noch nicht gelernt hat, seinen Ärger selbst ermächtigt, gesund, beziehungsregulierend auszuagieren und zu klären.
Mhm.
Ne? Und dann bleibt er halt drauf sitzen. Da kann er aber nichts für. Der hat es nicht. Also der hat eben diese Blockierung mitbekommen und hat es leider nicht besser lernen dürfen.
Mhm.
Aber wenn er sich dessen bewusst wird.
Genau.
Kann da auch ist es, wieder ganz viel passieren.
Und da ist es tatsächlich wieder schwierig, weil wenn jetzt zum Beispiel es immer derselbe ist, der den Fehler macht, da ist es dann tatsächlich schwierig, wenn die Firma sagt, jetzt guck doch da mal hin, was da bei dir ist. Ja, also das könnte ja auch wieder blockieren, dass der wirklich ehrlich bei sich hinschaut. Weil am Ende sabotiert er sich ja nicht, also er sabotiert ja nicht nur die Firma, sondern er sabotiert ja auch sich selbst, indem er sich in diese Position bringt, immer wieder derjenige zu sein, der den Fehler macht. Ne? Das heißt, er müsste schon eine Eigenmotivation haben, zu gucken, was ist denn da in mir, was diesen Fehler hervorruft.
Genau, sonst ohne Freiwilligkeit geht es nie.
Ja.
Das ist natürlich völlig richtig. Man kann quasi nur Angebote machen und prüfen, ob es eben authentisch ist sozusagen, also im Prozess.
Mhm.
Und wenn das nicht geht, dann muss ein Unternehmen eben auch gucken, wie es damit einen Umgang findet.
Ja, ne? Da wäre es zum Beispiel auch eine Idee, also kommt mir jetzt gerade so, wenn ein Unternehmen gewisses Bewusstsein schon hat, ich stotter heute mir einen zusammen, ich hatte vorher eine englische Sitzung und ich merke, ich kriege es auch nicht so richtig ins Rollen hier, die Zunge. Auf jeden Fall, wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen merkt, okay, es ist immer derselbe, dann könnte zum Beispiel auch ein beziehungsregulierendes Angebot sein, zu sagen, du, gibt es etwas, was dich hier stört? Das wäre zum Beispiel ein Ansatz, das würde dem Mitarbeiter erstmal denken, so, hä? würde dem erstmal den Schalter raushauen. Aber erstmal gucken, gibt es etwas in unserer Beziehung, was es zu klären gibt? Können wir da vielleicht gemeinsam mit einem Coach hinschauen, ob es etwas gibt, was du uns vielleicht nicht traust zu sagen, vielleicht trägst du einen Ärger in uns oder wie auch immer. Ja, und es kann auch am Ende sein, dass da nichts bei rauskommt, aber zumindest fühlt er sich anders abgeholt. Ja, und es kann sich dadurch allein schon auch was ändern, wenn das doch dahinter steht, als wenn er sagt, jetzt mach doch mal ein Coaching, weil hier, du machst immer Fehler.
Ja, und vielleicht hat er auch eine wichtige Funktion, also die des schwarzen Schafs sozusagen, der auch systemisch ganz viel stabilisiert.
Genau, und das könnte auch
auf einer anderen Ebene, die man vielleicht aus betriebswirtschaftlicher Sicht gar nicht im Blick hat.
Richtig.
Weil wir sind alle Menschen und wir sind alle in Beziehung.
Ja.
Auch die Beziehungsvermeidung ist eine Art von Beziehung aus meiner Sicht. Ja.
Genau, auch eine Nichtstun ist eine innere Motivation. genau, ja. Ja, und das ist, ne, auch das findet man eher raus, wenn man zum Beispiel den Mitarbeiter und den Vorgesetzten, die Mitarbeiterin, die Vorgesetzte, in einem Raum zusammen an den Tisch setzt und guckt, ne, man kann es auch aufmalen, was läuft hier, wie sind die Strukturen. Dann kann man auch zu dem Schluss kommen, dass die Strukturen einfach auch nicht zu demjenigen passen oder die Talente nicht gut verteilt sind oder wie auch immer.
Ja? Im Idealfall findet sich aber eine Lösung, also die tragfähig ist, im Idealfall für alle Beteiligten.
Genau.
Ich denke, dass das fast immer möglich ist.
Ja, also wenn jetzt jemand, der total vergesslich ist, immer den Schlüssel kriegt zum Absperren, ist nicht so gut.
Ja.
Passt.
Zum Beispiel.
Nicht. Als Beispiel, also als ganz einfaches Beispiel. Ja. Ne? Ja. Genau. Aber zum Beispiel auch vergessen ist auch eine Art, eine Aggression auszudrücken oder kann es sein.
Ja, ja, passiv-aggressiv.
Genau.
Ne? Eben passiv-aggressiv. Manchmal merken die das gar nicht.
Genau.
Die machen dann wirklich viel, oh, ich weiß gar nicht, oh, es tut mir leid. Ja. Aber trotzdem kann unbewusst eben ein nachtragender alter Groll noch wirken, der dann einen unbewusst boykottiert. Ne?
Genau, oder unbewusst hat man diese Rolle als Kind schon eingenommen,
ja,
um
ja,
ein System
das
zu
hat
stabilisieren.
Ja, immer die Geschichte, genau.
Ne? Mhm. Und die reinszeniert man einfach. Und aber das heißt im Umkehrschluss aber auch, wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir auch diese Rolle nicht mehr leben, ja, sondern finden eine neue Rolle, in der wir eigentlich viel zufriedener sind, weil wer macht schon gerne die ganze Zeit Fehler und vergisst Sachen. Ja, das wollen wir eigentlich nicht im Bewusstsein, aber unser Unterbewusstsein hat ganz eigene Sabotage- oder Aufmerksamkeitsmechanismen.
Ja, so Widerstände und eben auch Abwehrmechanismen. Ne? Also das kann man mal googeln, so Abwehrmechanismen nach Sigmund Freud, schon uralt, wurde punktuell ergänzt. Das Verdrängen ist das Bekannteste, das sagt jedem was. Ne? Projektion ist vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Ne? Also wenn man eigene schwierige, unangenehme Anteile auf andere Menschen projiziert, ja, also das ist das, womit Vorgesetzte oft konfrontiert werden. Auf die wird ganz viel projiziert. Ne? Aber die Vorgesetzten projizieren auch was auf ihre Angestellten in der Regel. Ne? Also sich solcher Dynamiken bewusst werden, kann sehr dienlich sein.
Total. Also was mich tatsächlich auch immer wieder fasziniert, es gibt ganz oft, dass Vorgesetzte, wenn bestimmte Personen die triggern, gibt es frappierende Ähnlichkeiten zwischen diesem Mitarbeiter, der triggert, und der Mutter oder dem Vater dieses Vorgesetzten. Es ist wirklich unfassbar. Und selbst wenn am Anfang gesagt wird, nein, nein, die sind ganz anders. Wenn man das dann, ich habe das dann irgendwann mal die Eigenschaften aufgeschrieben, ja, die zum Beispiel die Mutter hatte, und habe dann aus der Erinnerung, was derjenige vorher gesagt hat, die Eigenschaften der Mutter, also des Angestellten noch, also ja, auf jeden Fall standen sie beide nebeneinander und es stand dasselbe da, aber vorher wurde gesagt, nein, nein, die haben überhaupt keine Ähnlichkeit. Also
manchmal
das ist auch
ist es
eine
aber
Abwehr,
auch tatsächlich
ne?
ja nur so eine punktuelle Eigenschaft, wenn die
sein,
eben eine seelische Wunde hinterlassen hat.
Ja,
ja, und eine Person, der kann manchmal wirklich dann nur so, das ist manchmal ein Blick reicht, und der unbewusst an die Entwertung der Mutter erinnert oder so, wo man schon merkt, da geht nichts mehr.
Total.
Ne? Also, und ansonsten hat nicht dieselbe Haarfarbe, bla bla bla. Ne? Ja. Und denken wir, nein, hat überhaupt keine Ähnlichkeit. Habe ich auch erlebt schon.
Ja. Ja, genau.
Aber wenn die das dann rausfinden, in dem Moment, wo es bewusst wird, ist
so
der Bann gebrochen.
Genau, ist der Bann gebrochen, dann können die gar nicht, dann können die gar nicht mehr getriggert werden. Ne? Weil die, also im besten Fall lachen die dann wirklich, wenn die merken, okay, es ist wieder so weit, das Mutter wieder. Ja, also es ist wirklich, das ist so schön, weil dadurch werden so Spannungsfelder so irrelevant. Ja, also es gibt sie einfach nicht mehr. Die lösen sich einfach in dem Moment auf, ne, wo uns bewusst wird, was ist es denn eigentlich, was uns hier so triggert.
Ja. Jetzt haben wir viele Beispiele genannt. Ne?
Ja, viele
Beispiele. Und es gibt noch Millionen mehr. Ne? Aber ich glaube, so als Vorgeschmack, was da so denkbar ist, wie wir da so drauf gucken, wie das so laufen könnte.
Mhm.
Haben wir noch irgendwas Wichtiges?
Ich überlege gerade, ob wir tatsächlich noch einen Teil 3 machen zu Visionen einer neuen Arbeitswelt, weil ich würde zum Beispiel auch gerne auf das Thema Transparenz und Bezahlung, Umgang mit Generation Z auch noch eingehen.
Mhm.
Oder überhaupt Umgang mit neuen Impulsen, die reinkommen, ne? Sei es durch die Generation Z oder sei es durch Menschen, die einfach einen frischen neuen Blick auf die Situation haben, wie zum Beispiel Auszubildende, die dann einfach reinkommen und sagen, warum macht ihr das so? Und dann,
das also ist immer so gemacht.
Richtig, also ich weiß nicht, wie oft ich bin so ein Optimierer, ne? Ich komme irgendwo rein und sehe, da läuft es schief, da könnte man es viel besser machen, das könnte einfacher sein. Und ich weiß nicht, wie oft ich dann gehört habe, nee, das geht ja aber nicht. Okay, warum? Das haben wir immer so gemacht. Das ist zu zäh, das können wir nicht verändern. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Also mich hat das tatsächlich auch furchtbar demotiviert, weil ich gedacht habe, warum müssen wir es uns
das
so
ist es,
schwer
dann
machen?
Dann sind wir wieder bei der Motivation oder eben Demotivation.
Genau.
Ne?
Genau. Und dieses Thema, also auch intrinsische und extrinsische Motivation, würde ich auch gerne noch. Also die drei, vier Punkte würde ich gerne noch
mal. Komme ich wieder auf mein Lieblingswort, Enthusiasmus.
Ja, genau. Genau, das heißt, es gibt noch einen Teil 3, unerwarteterweise.
Vielleicht fällt uns auch noch was weiteres ein.
Wir sind im Fluss,
ja.
Genau, wir wollen
gerne
es nicht
auch wieder
festlegen.
Rückmeldungen.
Genau, gerne Rückmeldungen, wie immer. Und ja, wir freuen uns sehr, dass ihr uns so fleißig zuhört. Und ja, nach wie vor hoffen wir, dass sich etwas tut in der Unternehmenswelt und dass wir da alle einen besseren Platz in ein paar Jahren in Firmen vorfinden, einen zukunftsfähigeren, als es jetzt eben der Fall ist. In vielen Firmen.
Ja.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Ciao.